Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Phoenix Solar AG zur Studie Wahrer Wert der Photovoltaik für Deutschland der Unternehmensberatung A.T. Kearney. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Ihren Konferenzleiter, Herrn Dr. Andreas Hähnel, Vorstandsvorsitzender der Phoenix Solar AG.
Ja, guten Nachmittag, schönen guten Tag allerseits. Das ist jetzt auch ein Novum für einen Conference Call der Phoenix Solar AG. Der findet nämlich in Deutsch statt. In Deutsch deswegen, weil die Materie doch sehr auf den deutschen Markt gerichtet ist, mit dem Thema wahrer Wert der Photovoltaik, sodass es uns sinnvoller erschien, auch nur eine sehr kleine Gruppe uns nahestehende Analysten zu diesem Call einzuladen und die Themen vor allen Dingen einmal in Deutsch auch zu besprechen und zu diskutieren, weil es da auch, denke ich, bessere Verständnissituationen gibt, wenn wir das in deutscher Sprache durchführen. Also bitte dafür um Verständnis. Die Phoenix Solar AG hat gestern eine Pressekonferenz in Berlin durchgeführt mit einer hohen Zahl an Teilnehmern und die Studie Wahrer Wert der Photovoltaik vorgestellt. Sie finden ja auf im Internet auch die Präsentation, die ich jetzt heute durchgehe. Wir werden zunächst einmal sprechen eben über die Ziele der Studie, dann die Ergebnisse vorstellen und dann auch noch einige Details beleuchten, wie die Ergebnisse nun im Detail zustande gekommen sind. Vielleicht ein kleines Wort zur Vorgeschichte. Diejenigen von Ihnen, die öfter mit mir zu tun haben, wissen vielleicht, dass ich schon seit längerer Zeit Zweifel an der aktuell durchgeführten Differenzkostenberechnung habe, dass ich immer geglaubt habe, dass der Berechnungsmodus, so wie er im Augenblick durchgeführt ist, nämlich dass die Differenzkosten ermittelt werden zwischen den Einspeisetarifen, den festen Einspeisetarifen nach EEG auf der einen Seite und dem Börsenpreis an der Leipziger Strombörse auf der anderen Seite eventuell nicht den wahren Wert der Photovoltaik berücksichtigen. Und um diese Bedenken auszuräumen, haben wir vor einigen Monaten die Unternehmensberatung A.T. Kearney beauftragt, eine Studie durchzuführen, um zu analysieren, ob an diesen Vermutungen etwas dran ist und darüber hinaus auch zu ermitteln, wie denn dann der wahre Wert der Photovoltaik wird. Ich möchte auch nochmal zwei Kritikpunkte beleuchten, warum ich immer Probleme hatte mit der Differenzkostenberechnung, die Ihnen vielleicht auch geläufig sind. Das eine ist die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass erneuerbare Energien über den sogenannten Merit-Order-Effekt, die den Strompreis an der Börse günstiger machen, gleichzeitig aber damit mit höheren Differenzkosten beaufschlagt werden. Das war das eine Thema. Der andere Punkt, der mich auch schon immer längere Zeit umtreibt, ist, dass ich mich immer darüber geärgert habe, dass neue Photovoltaikanlagen mit den Stromgestehungskosten von abgeschriebenen Atomkraftwerken verglichen werden. Und hier werden ganz klar Äpfel mit Birnen verglichen und es war mir wichtig, im Rahmen dieser Studie auch mal zu klären und sauber klarzustellen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht. So viel zur Vorgeschichte. Ich würde jetzt zur nächsten Seite gehen, das wäre die Seite 4 und zwar Wert der Photovoltaik und zunächst mal die wichtigsten Ergebnisse der Studie kurz zusammenfassen, bevor ich erläutere, wie man zu diesen Ergebnissen gekommen ist. A.T. Kearney hat herausgefunden, dass der Börsenpreis tatsächlich kein geeigneter Maßstab für die Bewertung des Photovoltaikstroms ist. Tatsächlich ist es so, dass Photovoltaikstrom im Netz auf der Nieder- und Mittelspannungsebene Strom aus Gas- und Steinkohlekraftwerken verdrängt oder ersetzt und deren Gestehungskosten sollten deswegen besser herangezogen werden, um den Photovoltaikstrom zu bewerten, ist also ein adäquater Maßstab für die Bewertung des Photovoltaikstroms. Allein wenn man diesen Schritt machen würde, würde sich schon bereits eine Reduzierung der Umlagen für die Haushalte um etwa 18% ergeben und es würde sich damit in der Konsequenz eine deutliche Entlastung der Stromverbraucher ergeben. Wir haben außerdem ausrechnen lassen, wann die volkswirtschaftliche Gewinnschwelle für den Zubau der Photovoltaik erstmals erreicht wird. Das Ergebnis ist, dass dies im Jahr 2010 zum ersten Mal der Fall sein wird. Das heißt, hier übersteigt dann tatsächlich der gesamtwirtschaftliche Nutzen, auf den ich noch genauer eingehen werde, dann auch die tatsächlich bezahlten Differenzkosten. Wenn wir nun zur Seite 5 gehen, zum Thema Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik. Wir haben im Rahmen der Studien nicht nur untersuchen lassen, wie entwickeln sich die konventionellen Energiepreise, sondern auch, wie könnten sich die Photovoltaikkosten im Laufe der nächsten 10 Jahre bis zum Jahr 2020 entwickeln, und haben dann daraus abgeleitet, wann die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaik erreicht ist, wann sie genau wettbewerbsfähig ist, wie Strom aus neuen Gas- und Steinkohlekraftwerken. Und im Ergebnis kam heraus, dass wenn wir einige wenige Effekte, externe Effekte noch berücksichtigen, dies bereits in 5 bis 8 Jahren der Fall sein kann. Und dann ist es auch so, dass der Strom aus der Photovoltaik genauso besteuert werden kann wie der Strom aus konventionellen Kraftwerken. Das heißt, auch Staat und Kommunen, die im Augenblick natürlich ganz erheblich von den hohen Strompreisen profitieren, denken Sie daran, ca. 41% der gesamten Stromkosten sind im Augenblick Steuern und Abgaben, hätten dann nach diesem Zeitpunkt dann auch keine Einbußen, wenn die Photovoltaik auch entsprechend voll mit solchen Kosten belastet wird. Letztendlich haben wir auch noch das Thema Strukturwandel angesprochen. Photovoltaik ist natürlich auch ein Beschleuniger für den Wandel von einer sehr zentralen Energieerzeugungsstruktur zu einer dezentralen Struktur. Das ist ja auch der Wunsch der Bundesregierung, zu einer anderen Energieerzeugungsstruktur zu kommen. Siehe Energiekonzept der Bundesregierung. Photovoltaik kann natürlich auch hochdezentrale Energieerzeugungstechnologie hier einen wichtigen Beitrag leisten. Schauen wir uns jetzt mal die Aussagen, die ich gerade gemacht habe, nochmal unterlegt im Detail an. Auf der Seite 6 des Foliensatzes eine Grafik, die sicherlich auf den ersten Blick verwirrend wirkt, aber was auf der linken Seite dargestellt ist, sind die aktuellen Umlagekalkulationen der Übertragungsnetzbetreiber für die Jahre 2010 und 2011. Wobei mir für das Jahr 2010 eine Nachholung von 0,25 Cent pro Kilowattstunde haben, die eben auf das Jahr 2011 aufgeschlagen wird und damit eben auch die Umlage ab dem Jahr 2011 erhöhen um diese 0,25 Cent, aber in Wirklichkeit eigentlich aufgrund der Annahmen der Übertragungsnetzbetreiber dem Jahr 2010 zuzurechnen wäre. Der reine Betrag, der auf die Photovoltaik entfällt und rein sich auf das Jahr 2011 bezieht, nach Meinung der Übertragungsnetzbetreiber, ist der Balken unten, wo drunter steht ÜNB-Prognose 2011. Dieser Anteil beträgt 1,67 Cent pro Kilowattstunde und das setzen Sie bitte in Verhältnis zu den 3,5 Cent pro Kilowattstunde erhöhte Umlage ab dem Jahr 2011, die die Übertragungsnetzbetreiber am 15. Oktober diesen Jahres verkündet haben. Die Ermittlungen von A.T. Kearney gehen jetzt eben dahin, sich auszurechnen oder dass sie ausgerechnet haben, wie hoch denn nun die adäquaten Differenzkosten wären, wenn man den wahren Wert der Photovoltaik berücksichtigen würde, also nicht den unrealistischen Börsenpreis, sondern den Preis von neuen Gas- und Steinkohlekraftwerken. Und das Ergebnis ist, dass die Umlage dann bereits, und das sieht man dann in aller Spalt in dem Balken ganz rechts außen, dass dann die Umlage von 1,67 Cent um 18% auf 1,38 Cent pro Kilowattstunde sinken würde. Nun gehen die Übertragungsnetzbetreiber für das Jahr 2010 und 2011 jeweils von einem Zubau von 9,5 Gigawatt aus. Das ist ein enormer Zuwachs gegenüber dem Jahr 2009. Uns persönlich erschien der zu hoch, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen, die gemeldet werden von der Bundesnetzagentur und auch aufgrund der aktuellen Marktentwicklung, können wir die 9,5 Gigawatt auf keinen Fall auf dem deutschen Markt erkennen. Wir haben deswegen in der Studie mit 8 Gigawatt für 2010 gerechnet und 6 Gigawatt für das Jahr 2011. Wenn wir diese Zahlen zugrunde legen würden, dann würde ebenfalls der Umlagebetrag wieder etwas sinken und dann real eben nicht mal die 1,38, sondern dann eher in Richtung 1,28 Cent pro Kilowattstunde laufen. Aber es ist natürlich vollkommen klar, das wird dann mit dieser wahren Wert des Photovoltaikstroms deutlich reduziert. Die Stromverbraucher können deutlich entlastet werden, aber es geht natürlich nicht auf Null zurück. Aus diesem Grund haben wir uns auch mal angesehen, wie denn nun der volkswirtschaftliche Break-Even ausschaut oder wann die Gewinnschwelle der Photovoltaik erreicht ist. Wir haben da einige Effekte mit berücksichtigt, da sind wir jetzt auf der Seite 7, die eben zur Kosten-Nutzen-Rechnung der Photovoltaik sinnvoll herangezogen werden müssen. Im Ergebnis haben wir zwei Szenarien ausgewiesen, und zwar zwei konservative Szenarien zur Preisentwicklung des Preises von Gas und Steinkohle. Und zwar haben wir hier die International Energy Agency Szenarien herangezogen. Einerseits mal das Referenzpreisszenario für den Fall relativ moderater Preissteigerungen konventioneller Energien und dann auch ein zweites Szenario mit höheren Preisentwicklungen. Diese beiden Szenarien sind abgebildet hier, und die Zahlen, die Sie sehen, jeweils links, sind dann die Zahlen an Kosten, gesellschaftlichen Kosten oder Profiten eben, die sich für die Photovoltaik ergeben im jeweiligen Jahr, links bei dem niedrigen Szenario, niedrige Preisentwicklung, und rechts dann bei dem höheren Preisentwicklungsszenario. Sie sehen dann, dass diese Werte 2004 bis 2009, genau genommen schon seit dem Jahr 2000, seit es das EEG gibt, negativ sind. Das heißt, hier ist eine klare Investition der Gesellschaft in die Photovoltaik gegeben, mit teilweise doch ganz ordentlichen noch verbleibenden Beträgen, teilweise im dreistelligen Millionenbereich. Aber ab dem Jahr 2010 ist es so, dass wir erstmals die Trendwende haben, dass der Photovoltaikstrom einen größeren Nutzen produziert als Kosten. Und hier mal am Beispiel des Jahres 2010 wären dann im Fall des Referenzpreisszenarios der IEA ein jährlicher Profit oder Gewinn von 66 Millionen Euro deutschlandweit durch die installierte Photovoltaik zu erzielen. Für den Fall, dass die Preise noch deutlicher steigen, kann das auch auf 205 Millionen Euro anwachsen, und im Jahr 2011 sind diese Werte sogar noch deutlich höher, liegen bei 280 beziehungsweise 388 Millionen Euro. Und das hängt einfach im Wesentlichen damit zusammen, dass die Einspeisevergütungen im Jahr 2010 doch sehr kräftig gekürzt worden sind und damit natürlich dann auch die Umlagekosten nach unten gegangen sind, gleichzeitig ein hoher Zubau. Das führt beides dazu, dass die Werte positiv werden. Würde man die Zahlen der Übertragungsnetzbetreiber zugrunde legen, die 9,5 Gigawatt, was jetzt hier in diesen Folien nicht ausgeführt worden ist, dann wären tatsächlich diese Werte noch erheblich höher. Sie würden im Jahr 2011 im Fall des höheren Preisszenarios nicht 388 Millionen Euro betragen, sondern sie würden sogar über 600 Millionen Euro hinübergehen. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, wo hat A.T. Kearney das berechnet, dass man auf einen positiven gesellschaftlichen Nutzen kommt, und dazu sollte man dann auf die Folgeseite gehen und sich die Grafik auf der Seite 8 anschauen. Hier sehen Sie mehrere Balken dargestellt. Ganz links, wenn wir außen anfangen, oder machen wir mal erst das Ergebnis, wenn man den ganz rechten kleinen Balken anschaut, wo 4% steht, dann ist das sozusagen der gesellschaftliche Gewinn, der entsteht, ein kleiner positiver Gewinn, wenn man alle Photovoltaikanlagen, die seit dem Jahr 2000 installiert worden sind, bis zu denen, die wir im Jahr 2011 erwarten, also die 6 Gigawatt, dann würde sich hier auch für die insgesamt installierte Leistung seit des Beginns des EEG ein positiver Wert ergeben. Das heißt, man hätte in den Jahren 2010 und 2011 mit dem Erreichen der Gewinnschwelle dann auch in zwei Jahren sozusagen die Investitionen, die Anfangsinvestitionen in die Photovoltaik der ersten 10 Jahre des EEG abgedeckt. Nun, wie ist A.T. Kearney zu den Zahlen gekommen? Jetzt gehen wir vielleicht ganz kurz mal durch die entsprechenden Balken durch. Ganz links sind die EEG-Tarifzahlungen aufgezeigt, das sind die 100%. Das ist also all das, was im Laufe der ganzen Jahre dann an EEG-Zahlungen geflossen ist, an festen Einspeisetarifen in Richtung der Kunden. Und unten mit der 2 gekennzeichnet sind dann die Erlöse gegengerechnet aus dem Stromverkauf über die Leipziger Strombörse, und dann bleiben 81% übrig. Das ist der dritte Balken von der linken Seite. Das ist dann das, was heutzutage an Differenzkosten berechnet wird und was dann auf den Endkunden im Rahmen der EEG-Umlage überwälzt werden kann. Der Punkt 4 gibt jetzt den Korrekturfaktor an, wenn man eben den wahren Wert der Photovoltaik berücksichtigt. Der liegt ja, wie besprochen, deutlich höher als der reine Börsenpreis. Und jetzt muss man eben um den Warenwert korrigieren, das sind dann etwa 19%, sodass sich dann eben adäquate Differenzkosten von 62% ergeben. Das heißt, aus den 100% gezahlten Beträgen bleiben letztendlich 62% als adäquate Differenzkosten stehen. Und jetzt kommt es noch zwei Aspekte, die berücksichtigt worden sind, unter einer Vielzahl möglichen Aspekte, aber wir haben uns auf zwei konzentriert. Das eine basiert auf dem Thema, was ich Ihnen anfangs eingangs gesagt habe, dass ich denke, man muss dann wirklich auch die Zeit berücksichtigen, in der Photovoltaikanlagen nicht mehr im EEG sind, aber noch 10, 15 Jahre Strom produzieren können zu sehr, sehr niedrigen Stromgestehungskosten. Man muss hier schon wirklich die komplette Lebensdauer der Photovoltaik mit einplanen, um eben dann auch entsprechend planen und vergleichen zu können mit konventionellen Kraftwerken, die ja auch, sage ich mal, über ihre Lebensdauer miteinander verglichen werden. Und wenn man das macht, ist der Rücklauf an ursprünglichen EEG-Tarifzahlungen allein ein Drittel. Das heißt, dieses lange Ende der Photovoltaiknutzung außerhalb des EEGs, wo es überhaupt im Augenblick noch keine Regelungen gibt, was überhaupt mit den Photovoltaikanlagen dann ab dem Jahr 20 passiert, wo jeder bei vielen Kalkulationen im Augenblick davon ausgeht, dass die Anlagen eigentlich abgebaut werden, die bringen nochmal in etwa 33% der Gesamtinvestitionen. Im nächsten Schritt wurde dann noch untersucht, wie groß das Steueraufkommen in Richtung Staat, Länder und Kommunen ist durch die Installation der Anlage, nur die Installation, also eine Steuer, die dann jeweils im Folgejahr sehr schnell zurückfließt, und die CO2-Schadenskosten, das ist auch nochmal in etwa 33%, sodass sich dann in der Summe dieser positive Nutzen ergibt. Dieses Szenario ist jetzt gerechnet für den Fall des höheren Preisszenarios der IEA. Würde man das Szenario jetzt rechnen mit einem niedrigeren Preisszenario, also dieses moderate oder Referenzpreisszenario, dann wäre da oben noch ein Betrag von -5%. Das heißt, da hätte man noch nicht die Gewinnschwelle über alle installierten Anlagen seit dem Jahr 2000 erreicht. Dann würde sich das einfach wahrscheinlich ins Jahr 2012 verschieben, bis man eben den gesamten Nutzen dann positiv hätte. Wenn wir nun auf die nächste Seite gehen, die mag jetzt auch erstmal für den ersten Schritt etwas verwirrend wirken, das ist ja insgesamt auch, muss ich sagen, keine wirklich leichte Kost, dann versuche ich es mal zu erklären. Wir haben, wenn Sie mal die entsprechenden Kästchen anschauen, HS steht für Hochspannung, MS steht für Mittelspannung, NS in den Kästchen steht für Niederspannung. De facto ist es so, dass 80% der eingespeisten Photovoltaikanlagen in den Niederspannungsnetz eingespeist werden, 20% ins Mittelspannungsnetz und 100% sich auf im Bereich der Hochspannung sich befinden. Das heißt, es macht deswegen für uns Sinn, die Kostenentwicklungen konventioneller Kraftwerke und von Photovoltaikkraftwerken über die Zeit 2010 bis 2020 mal nur anzuschauen für Mittelspannung und Niederspannung, also Mittelspannung für den blauen Bereich, Niederspannung für den gelben Bereich. Wenn wir uns vielleicht jetzt mal einen Fall exemplarisch anschauen, zum Beispiel den Mittelspannungsbereich, das wäre also der blaue Bereich mit dem blauen Kästchen, dann sehen Sie auf der linken Seite die konventionellen Erzeugungspreise, die von 2010 bis 2020 entlang der IEA-Annahmen steigen, also von dann 8,6 Cent auf 11,3 Cent, zunächst mal von den reinen Basispreisen ohne externe Kosten. Auf der rechten Seite haben Sie die Kosten der Photovoltaik, die dann von 22,8 Cent runtergehen auf 11,5 Cent bis zum Jahr 2020. Da steckt also auch eine sehr detaillierte Analyse von A.T. Kearney dahinter, wo eben alle Komponenten einer Photovoltaikanlage plus Projektentwicklung plus Installation plus Operation and Maintenance über die nächsten 10 Jahre beleuchtet, mit ihrem Potenzial beleuchtet worden ist. Hier geht die Kurve nach unten, also nicht irritieren lassen. 2010 ist hier rechts und dann geht es auf 2020 zu, sodass dort, wo sich die beiden Bereiche treffen, dann eigentlich der direkte Vergleich, Jahresvergleich zwischen konventioneller Energie und Photovoltaik zu suchen ist. Wenn Sie sich das Jahr 2015 anschauen, dann sehen Sie auf der linken Seite konventionelle Erzeugerpreise 10,9 Cent, auf der rechten Seite in der Mitte bei Photovoltaik 2015 sehen Sie 14,0 Cent. Bei der Photovoltaik muss man dann die Netto-Systemeffekte noch mit dazu rechnen. Das heißt, verursachergerechte Zuordnung bedeutet auch, dass ich die Backup-Kosten und die Schattenkraftwerkskosten für die Photovoltaik noch mit dazu rechnen muss. Ich kann auch gewisse Netzentlastungskosten wiederum abrechnen, wenn die Photovoltaik eben nicht über die Übertragungsnetzbetreiber läuft und eben nicht übers Hochspannungsnetz, kann ich da etwas gegenrechnen. Der Betrag ist insgesamt aber relativ gering, aber A.T. Kearney hat es quantifiziert. Und auf der linken Seite sind dann eben die Differenz zu den CO2-Schadenskosten noch aufgetragen. Das heißt, hier hat man ja in den konventionellen Strompreisen schon die CO2-Zertifikatkosten eingepreist und die Schadenskosten, die mittlerweile relativ gesichert auch übers BMU quantifiziert worden sind, sind hier dann eben noch oben drauf gerechnet. Verursachergerechte Zuordnung, denke ich, ist auch eine grundsätzlich berechtigte Forderung. Und dann kommen wir im Jahr 2015 dann zu 15,1 Cent für konventionell und 15,1 Cent für die Photovoltaik. Und das wäre dann der erste Zeitpunkt, wo dann die Photovoltaik praktisch gleichpreisig ist wie konventioneller Strom aus Gas- und Steinkohlekraftwerken und dann so, wie ich es in der Zusammenfassung auch schon gesagt habe, dann noch auch mit vollen Steuern und Abgaben und Netzkosten belastet werden kann, wie konventionelle Energieträger auch. Sollte die berücksichtigte verursachergerechte Zuordnung von Kosten nicht möglich sein, würde sich dann allerdings dieser Break-Even-Point noch ein bisschen nach hinten raus verschieben, logischerweise, aber er ist dann auch nicht ewig weit weg. Er wäre dann im Fall der Mittelspannung, so wie Sie sehen können, würde ich sagen, irgendwo im Bereich ungefähr 2019, 2020, wird sich durchaus noch ein paar Jahre nach draußen verschieben. Im Bereich der Niederspannung, also im unteren Bereich, ist es dann so, dass wir die Gleichheit in etwa dann 2018 erreicht haben, wenn wir die Kostenverursachergerecht zuordnen. Diese Betrachtungsweise unterscheidet sich, denke ich, gravierend von der bisherigen Definition der sogenannten Netzparität. Wir hatten ja bei der bisherigen Netzparitätsdefinition, die oftmals gleichgesetzt worden ist mit dem Erreichen der Erzeugerstrompreise, das Problem, dass trotz angeblicher Netzparität noch immense Differenzkosten auf ewig eigentlich zu zahlen wären, weil voraussichtlich in Deutschland sich der Börsenpreis von 4-5 Cent pro Kilowattstunde zumindest für neue Photovoltaikanlagen wahrscheinlich nie erreichen lässt oder eben erst sehr spät erreichen lässt. Und es wäre zudem auch so, dass dann dem Staat auch entsprechende Einnahmen verloren gehen, die zwar, sage ich mal, positiv beim Endkunden natürlich keine Rolle spielen, aber der Staat hätte entsprechende Einnahmen, so wie Sie es auch teilweise jetzt in der EEG-Novellierung vielleicht gelesen haben, dass auch hier schon mal quantifiziert worden ist durch die Eigenverbrauchsregelung des Erneuerbaren Energiengesetzes gehen staatliche Einnahmen, ich glaube von 50 Millionen Euro, wenn ich mich recht erinnere, jedes Jahr verloren. Und den Ansatz, den wir jetzt hier gewählt haben mit A.T. Kearney, sagt, wir behandeln wirklich konventionelle und erneuerbare Energieträger gleich. Wir verlangen eine verursachergerechte Zuordnung der Preise. Dann sind wir aber in 5 bis 8 Jahren so weit, dass im Prinzip auch für Staat, Länder und Kommunen eben keine Einbußen zu verzeichnen sind. Wenn wir kurz auf die Seite 10 gehen, hier ist einfach mal dargestellt, welche Rolle Photovoltaik spielen kann als Beitrag, als Beschleuniger für den strukturellen Wandel hin zu einer dezentralisierteren Energiewelt. Das ist also einerseits mal vom Stromerzeugungsmix, von der Dezentralität gerechnet und dann auch vom Thema innovative Anwendungen her. Da spielt Photovoltaik natürlich eine wichtige Rolle. Das heißt, wir reduzieren die Konzentration in im Erzeugungsmarkt. Deutlich mehr Erzeuger, Prosumer, die eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Wir reduzieren die Abhängigkeit von Importen, wie andere erneuerbare Energien selbstverständlich auch. Und ja, wenn auch zunächst mal zu höheren Kosten, aber wir haben doch bei der Photovoltaik eine deutlich größere Planungssicherheit zum Thema, wie sicher sind die Stromkosten in den nächsten Jahren. Da hat man dann doch eigentlich für die nächsten 30 bis 35 Jahre relativ gute Erzeugungssicherheit. Das Gleiche gilt dann natürlich auch bei der Dezentralisierung. Smart Grids ist ja nun in aller Munde. Das ist das Thema und das Ziel der nächsten Jahre. Und Photovoltaik kann hier als massiver Beschleuniger wirken. Einer der anerkanntesten Energiewirtschaftler in Deutschland hat es mal so tituliert, dass er gesagt hat, Photovoltaik ist das Gaspedal der Energiewende. Das heißt, hier ist eine klare Trendwende hin zu Smart Grids erkennbar. Nun letztendlich unten auch noch vielleicht kurz erwähnt, innovative Anwendung. Natürlich kann Photovoltaik dezentral eingesetzt werden, zum Beispiel bei Ladestationen von Elektromobilen und dergleichen. Auch hier gibt es eine neue Anwendungskategorie, die dann natürlich auch über Innovation ermöglicht, dass hier neues Exportpotenzial für deutsche Unternehmen geschaffen werden. Kommen wir zur Zusammenfassung und hier will ich mich auch jetzt nur auf wesentliche Dinge konzentrieren. Es gibt drei wichtige Player in diesem ganzen Spiel, Photovoltaik, Markteinführung der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich einmal die politische Ebene, politisch-rechtlicher Rahmen. Das sind aber natürlich auch die Spieler am Energiemarkt, die Energieversorgungsunternehmen, die Netzbetreiber und natürlich auch die Photovoltaikindustrie. Und was wir jetzt aus der Studie, die uns Ethikani vorgelegt hat, schlussfolgern, sind im Wesentlichen, dass wir eine Diskussion anstoßen müssen, um die Vermarktung der Photovoltaik in Richtung adäquate Differenzkosten zu beflügeln. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir wollen also jetzt mit der Studie nicht zu Ende kommen, sondern wir wollen Energiewissenschaftler, Energiewirtschaftler, vielleicht auch Verbandsvertreter noch in diesem Jahr zu einem Roundtable einladen, um mit denen diesen Ansatz zu diskutieren und sage ich mal auch, um Verständnis dafür zu werben. Das soll in diesem Jahr noch stattfinden. Das ist die eine Forderung, die wir jetzt auch schon in Richtung Politik transportieren müssen, dass eben unsere Zweifel an der bisherigen Vermarktung wohl offensichtlich gerechtfertigt sind, dass wir für die Photovoltaik und wohl auch für andere erneuerbare Energien adäquate Differenzkosten fordern müssen und wir hier eine Änderung des Vermarktungsmechanismus fordern. Wie der genau aussieht, war nicht Ziel der Studie. Das muss man in weiteren Schritten untersuchen. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob dann Phoenix Solar dann noch der geeignete, das eigene Unternehmen oder Institution ist, die das dann vorantreibt. Wir haben vielleicht jetzt hier einen Ball gespielt, aber das müssen dann die Verbände am Ende des Tages aufnehmen. Was auch eine wichtige Rolle spielt, das hängt auch natürlich sehr viel mit der Wahrung der Situation auf dem deutschen Markt zusammen. Die Preissenkungen, die Ethikani ausgerechnet haben, funktionieren natürlich nur als Zubau, nur dann, wenn ein signifikanter Zubau auch stattfindet. Das ist kein Selbstläufer. Sie kennen die Lernkurve der Photovoltaik. Hier ist es einfach ganz essentiell, dass auch die entsprechenden Produktionsmengen steigen und wir eben auch die Kostensenkungen abbilden können. Was wir auch fordern, das habe ich auch schon erwähnt, wäre dann eben eine verursachergerechte Zuordnung der entsprechenden Schadenskosten und der Kosten für den Systemausbau. Systemausbau ist hier mehr die Energieversorgungsstruktur und die Netzstruktur gemeint und damit dann eben auch den Anteil, den die Photovoltaik leisten muss und mitfinanzieren muss, siehe Backup-Kosten und Schattenkraftwerke, um eben ein vollständiger und sicherer Player in diesem Energienetz zu werden. Und auf der anderen Seite die CO2-Schadenskosten orientieren sich dann mehr in den Bereich von Gas- und Steinkohlekraftwerken. Last but not least, ganz klar auch die Herausforderung der Industrie, hier sich noch mehr zu committen, noch mehr zu beschleunigen, was Kostensenkung und Kostenreduzierung angeht, damit man wirklich auch die Kurve, die jetzt hier aufgezeigt worden ist, auch tatsächlich erreicht, um damit eben in den nächsten 5 bis 8 Jahren in einen Punkt zu kommen, dass erneuerbare Energie, Photovoltaik jetzt hier speziell eben vollkommen gleichwertig wie konventionelle Energie behandelt werden kann. Ich würde es jetzt hierbei belassen als Einführung. Alles, was noch in der Folge kommt, was Sie hier sehen, das finden Sie übrigens auch in der Studie auf unserem im Internet, auf unserer Homepage und auch als Anhang der Studie, die Sie vielleicht auch schon auf anderen Wegen bekommen haben, ist einfach nochmal sehr detailliert dargelegt, welche Annahmen Ethikani getroffen hat in Bezug auf Brennstoffkosten, Kapitalkosten, Erzeugungsmarge, Zertifikatspreise, Grund- und Mittellastanteil, Spitzenlastanteil, Effizienzen, um klar zu machen, wie denn die Ergebnisse der Studie berechnet worden sind. Wir wollen es hier voll transparent machen. Sie sehen, denke ich, an den Annahmen auch, dass wir immer sehr, sehr konservativ Annahmen getroffen haben. Wie schon gesagt, Preisszenarien der International Energy Agentur, die nun sicherlich eher konservativ ist. Da gibt es wesentlich aggressivere Szenarien. Wir haben uns gestützt auf Aussagen der Bundesministerien, auf das Energiekonzept der Bundesregierung, um hier uns auch von den Aussagen der Studie auf der sicheren Seite zu bewegen. Ich denke, damit will ich es belassen und würde jetzt die Diskussion eröffnen.
Sehr geehrte Damen und Herren, durch das einmalige Drücken der Tastenkombination 9 Stern auf Ihrem Telefon können Sie signalisieren, dass Sie eine Frage stellen möchten. Wenn Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte 9 Stern ein zweites Mal. Drücken Sie bitte jetzt 9 Stern, um Ihre Frage zu stellen. So, die erste Frage kommt von Herrn Götz Fischbeck von der BHF Bank.
Ja, schönen guten Nachmittag, Herr Dr. Hähnel.
Hallo, Herr Fischbeck.
Ich habe zwei Fragen zu der Studie. Zum einen, wenn Sie jetzt darauf abheben, sozusagen, dass es die Berechnung der Differenzkosten anders zu erfolgen hätte, ist mir noch nicht ganz klar, wie daraus grundsätzlich denn der Strompreis sinken würde, weil das auch Ceteris Paribus hieße, der Photovoltaikstrom würde dann eben zu einem höheren Preis verkauft. Ich meine, es wird ja immer darauf hingewiesen, dass diese niedrigen Börsenpreise, die Erneuerbaren insgesamt, ob das jetzt Wind oder Solar ist, ja umgekehrt eben auch einen kostendämpfenden Effekt haben. Insofern ist es vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung dann was anderes, wenn eben die EEG-Umlage als solche nicht so stark ansteigt oder ansteigen müsste, wenn man das anders abbildet. Aber ich meine, der Gesamtstrompreis, der sich doch eben aus den Gestehungskosten der konventionellen Kraftwerke, den gesetzlich garantierten Einspeisevergütungen für den produzierten erneuerbaren Strom und dann eben für das, was an der Börse gehandelt wird, zusammensetzt, ich sage mal, die Summe aus all dem ändert sich doch nicht. Das ist doch dann nur eine andere Zuordnung, oder verstehe ich das falsch?
Ich glaube, das ist nicht so, wie Sie es jetzt geschildert haben, denn die Referenz der Differenzkostenermittlung ist ja nur relativ artifiziell auf den Börsenpreis festgelegt. Es ist ja nicht bis jetzt untersucht worden, ob das wirklich dem wahren Wert entspricht. Und Sie müssen auch generell die Frage stellen, ob der Börsenpreis überhaupt eine Indikation für den Strompreis ist. Denn Sie haben ja auch gesehen, die Börsenpreise gehen nach unten, die Energieversorger erhöhen trotzdem die Preise und sie nehmen natürlich auch die erhöhte Umlage jetzt wiederum wie jedes Jahr als Vorwand, um die Strompreise nach oben zu treiben. Und da dienen Ihnen im Augenblick natürlich die erneuerbaren Energien und die erhöhte Umlage als Vorwand, um die Strompreise nach oben zu treiben. Wenn man die Differenzkostenberechnung anpasst, dann ist auch die Umlage niedriger, läge also dann eben nicht bei 1,67, sondern vielleicht bei 1,38 oder sogar auch noch niedriger, wenn man vielleicht andere Annahmen zur Marktentwicklung treffen würde. Und da läge es natürlich ein klares Delta im Strompreis drin und das würde dann auch bedeuten, dass die Argumentation der Energieversorger, wir müssen jetzt den Preis um 3,5 Cent erhöhen, weil ja die erneuerbaren Energien so viel kosten, dann eben nicht mehr greifen, sondern man würde dann sagen, eigentlich wäre dann nur 3,1 Cent oder 3 Cent gerechtfertigt, um das der Strompreis erhöht werden kann und damit werden die Stromkunden dann auch deutlich weniger belastet durch diese Änderung dieses Modus. Die Frage, auf die es wahrscheinlich eher abhebt, ist, wenn jetzt dann sozusagen weniger Geld fließt, wer denn dann eventuell der Profiteur oder auch vielleicht derjenige ist, der Nachteile hat bei solchen Geschäften, dann muss man sich sicherlich mal auch genauer anschauen, wie die Vertragsstruktur zwischen den großen Energiehändlern, den Stromvertrieben und beispielsweise auch großen Stromabnehmern ist, die oftmals langfristige Verträge abschließen zu einem festen definierten Strompreis. Und wenn sie sich dann natürlich durch die günstigeren Strompreise an der Börse, sagen wir günstig auf dem Spotmarkt mit Strom eindecken können, den zu festen langfristigen Tarifen verkaufen können, dann ist vielleicht dann schon das eine oder andere Prozent Marge dann nicht mehr gegeben, wenn der Berechnungsmodus geändert wird.
Also insofern ist praktisch die Aussage, dass eben letztendlich der Gesamtkundenpreis eben nicht auch dadurch schon jetzt heutzutage automatisch entlastet wird, dass die Börsenkurve eben durch einen höheren Anteil erneuerbarer Energien, die ja da entsprechend sozusagen sehr günstig aktuell bepreist werden, dass da sozusagen auch schon ein Entlastungsmechanismus drin ist.
Also weil wir haben ja keinen Entlastungsautomatismus, ja, sondern es ist ja immer die Entscheidung der Energieversorger, was sie machen mit ihren Preisen. Sie müssen auch die Umlage, die 3,5 Cent nicht weiterreichen. Aber Sie haben es natürlich immer als Vorwand genommen, das zu tun. Und Sie haben natürlich auch sinkende Börsenpreise nie als Grund genommen, die Preise zu senken, sondern sie sind eigentlich nur gestiegen, kontinuierlich im Schnitt um 6%. Das hängt teilweise aber auch, ich möchte jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht zur Ehrenrettung sagen, es wird ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Stroms über die Börse gehandelt, und zwar 20-23% im Jahr 2009. Da muss man sich natürlich fragen, gibt es denn da überhaupt einen richtigen Preisbildungsmechanismus, wenn nur ein Teil über die Börse gehandelt wird? Und wenn wie seit dem 01.01.2010 nun alle erneuerbaren Energien über die Börse gehandelt wird, aber nur ein kleiner Teil des konventionellen Stroms, da kriegen wir natürlich ganz ordentliche Preisverzerrungen.
Mhm. Die andere Frage, die sich mir nochmal aufdrängt, ist, wenn ich auf die Folie 9 gucke, da ist ja dieser Anteil, der für Schattenkraftwerke dort eben dargestellt wird, diese 1,1 Cent.
Folie 9 ist bei mir die Zusammenfassung. Sie meinen jetzt die...
Also diese Einbeziehung
der... Die 8 bei mir.
Okay, Entschuldigung.
Oder 7, ja, okay.
Da ist doch die Frage, ich meine, Sie gehen ja von einem weiteren Ausbau der PV-Leistung und auch der Erneuerbaren insgesamt aus. Heißt das nicht umgekehrt, dass dann genau eben diese Spitzenlastkraftwerke, die Sie eben auch als Referenz heranziehen, also Gas und Steinkohle, dass die ja dann im Verhältnis pro Jahr immer weniger laufen? Ja, ich meine aber umgekehrt, die Kapazität, wenn wir zumindest mal aus PV isolieren, ist ja so im Winter dann, wenn auch der Jahreshöchstbedarf an Strom ist, also immer irgendwann im November, Dezember ab 17, 18 Uhr, wenn dann auch hier schon die Sonne untergegangen ist, müsste eigentlich nicht sozusagen eben die Schattenkosten dann über diesen Zeitstrahl bei einem weiteren Zubau steigen, weil sozusagen die Gesamtkapazität, die ich vorhalten muss, bleibt gleich, aber die laufen eben jedes Jahr insgesamt immer weniger unter Volllastbereich, weil natürlich eben in den Phasen, wo die Sonne dann scheint in Spitzennachfrage, also im Frühling, Sommer und Herbst, die natürlich viel weniger Chancen haben, dann zu amortisieren. Insofern bin ich da etwas verblüfft, sozusagen, dass das jeweils eine konstante Größe über diese 10 Jahre ist.
Also das ist dann annuitätisch berechnet, das heißt, man hat natürlich mal geguckt, was passiert in den nächsten 35 Jahren, wie entwickeln sich die Preise. Man hat den Barwert berechnet, Net Present Value auf 2010 und hat es dann annuitätisch über die gesamte Laufzeit berechnet, sodass man da eben auch tatsächlich einen festen Preis angeben kann. Es ist ja über die komplette Lebenszeit der Anlage auch gerechnet und vor allen Dingen, dass man es auch entsprechend auf den Net Present Value bezieht, denke ich, ist auch eine sehr sinnvolle Variante. Aber den Punkt, den Sie ansprechen, der ist natürlich ein sehr zentrales Element. Wir haben ja den Vorrang der erneuerbaren Energien im EEG verankert und je mehr Erneuerbare ins Netz kommen, desto mehr konventionelle Energien werden logischerweise aus dem Netz verdrängt. Oder wenn sich die konventionellen Energien nicht verdrängen lassen, dann gibt es negative Strompreise. Denn die negativen Strompreise kommen durch die erneuerbaren Energien. Wir haben viele Tage mit negativen Strompreisen letztes und dieses Jahr gesehen. Und wir haben auch im Rahmen der Erarbeitung der Studie erfahren, dass eigentlich keine konventionellen Kraftwerke vom Netz gegangen sind. Es lässt sich sogar nachweisen, dass zumindest in Einzelfällen bei negativen Strompreisen sogar noch konventionelle Kraftwerke gestartet worden sind. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum, ja, ist aber so. So, und jetzt heißt es natürlich genau, und da sind wir auch schon beim Thema Kapazitätsmarkt, wenn die Erneuerbaren eine gewisse Grenze überschreiten, Gasturbinenkraftwerke immer weniger laufen, Steinkohlekraftwerke immer weniger laufen, irgendwann mal auch Atomkraftwerke immer weniger laufen müssen, wenn die Erneuerbaren in die Grundlast einschneiden, dann ist die Frage, wie schaut dann der Mechanismus aus? Mhm. Und ich glaube, wir sind soweit doch einig, dass eigentlich die Zukunft erneuerbare plus Gasturbinen ist und wahrscheinlich weniger Kohle und weniger Atom. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir jetzt die konventionellen nicht so rausdrängen, dass wir nachher nicht mehr Schattenkraftwerke zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es für uns, wenn Sie das in der Studie lesen, da steht es auch drin, durchaus auch vorstellbar, in die politische Diskussion einzubringen, dass man für die Kapazitätsvorhaltung der konventionellen Kraftwerke eventuell Prämien zahlt, dass also Gasturbinen eben nicht mehr nach erzeugter Kilowattstunde bezahlt werden, sondern vielleicht nach Kapazitätsvorhaltung, dass sie dann eben die Lücken für die erneuerbaren Energien füllen können. Also wir brauchen einen klaren Paradigmenwechsel von der bisherigen Energieerzeugungsstruktur zur neuen. Das hat starke Implikationen auf konventionelle Kraftwerke auch und da kann auch durchaus die Branche der erneuerbaren Energien Forderungen aufstellen, die da heißen, wir müssen den Kapazitätsmarkt auch entsprechend darstellen.
Und vielleicht ganz kurz zur Klärung für die Jahre 2015 und 2020, welchen Ausbau an PV ist da jeweils unterstellt? Also was für eine kumuliert installierte Leistung ist für die beiden Jahre dann dort angesetzt, um dann auch zu diesen Stromgestehungskosten zu kommen?
Also Sie kennen ja meine Meinung, glaube ich, dass ich sage, dieses Jahr das Peak im deutschen Markt, danach eine Konsolidierung, nächstes Jahr 6 Gigawatt und denke ich ab 2012 sollten wir uns glücklich schätzen, wenn wir 3 bis 4 Gigawatt in Deutschland machen können. Also die exorbitanten Wachstumsphasen auf dem deutschen Markt sollten vorbei sein. Ich halte das auch für zwingend notwendig. Wenn wir diesen Wachstumspfad gehen, kriegen wir die 52 Gigawatt im nationalen Aktionsplan drin, stehen für das Jahr 2020. Und davon gehen wir auch aus. Und da sind wir auch sicher, dass die problemlos ins Netz reinpassen. Wir müssen vielleicht noch etwas darstellen an Forderung und die steht dann auch nochmal auf der Zusammenfassung, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, eben auf der Seite 11 hatte ich das dann, ich habe das auch gerade nochmal hergeholt, wenn Sie unter Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik gucken, unter politisch-rechtlicher Rahmen steht dann drin, Anpassung der Anreize zur besseren geografischen und zeitlichen Verteilung der Photovoltaikeinspeisung. Da versteckt sich eigentlich dahinter, dass wir sagen, die Netze können noch sehr viel mehr aufnehmen, als sie im Augenblick aufnehmen. Wir müssen aber sicherstellen, dass das nicht alles im Süden anfällt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Süd-Nord-Gefälle abbauen und dass wir vielleicht auch die Photovoltaik besser über den Tag verteilen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Lage, auch Ost- und Westdächer zu belegen, und das sollte eventuell auch, naja, mal als Anregung bei der EEG-Novellierung berücksichtigt werden, ob man diese flächigere Verteilung darstellen kann und die zeitliche Verteilung über den Tag. Macht man das, kriegt man natürlich entsprechend mehr Photovoltaikkapazität ins Netz rein. Also es ist keinesfalls ein Ausbau hier zugrunde gelegt, und den halte ich auch für irrwitzig, wie die Übertragungsnetzbetreiber ihrer Prognose 2010, 2011 zugrunde legen, und noch viel mehr das, was wir kürzlich von der DENA gelesen haben, mit diesen fantastischen 100% Photovoltaikstrom im Netz. Da geht man nämlich davon aus, dass die nächsten 4 bis 5 Jahre noch jährlich 10 Gigawatt zugebaut werden, was ich persönlich für ziemlich illusorisch halte.
Okay, danke.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Robert Schramm von der Commerzbank.
Ja, hallo Herr Hähne.
Hallo Herr Schramm, grüß Sie.
Hallo, grüß Sie. Mich würde interessieren, auf der, ist bei mir Seite 7, ich nehme an bei Ihnen an Seite 5 oder sowas.
Ja, schauen wir mal. Ja.
Die Treiber in 2010, warum der Effekt von stark Minus, ja, ist das stärkste Negativjahr hier?
Ja.
In so ein starkes Plus umkehren vom PV-Nutzenrechnung.
Mhm.
Dann, oder wollen wir es Frage bei Frage machen?
Ja, machen wir es Frage, okay. Weil das muss nicht, das muss auf. Es sind im Wesentlichen 3 Treiber, die ich sehe. Die 2 Haupttreiber sind die starke Kürzung der Einspeisetarife, ja, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, die dreimalige, die haben einen enormen Einfluss. Also wenn Sie so wollen, im Nachhinein ist es noch eine Rechtfertigung für die Kürzung, weil man dann sagen kann, okay, man kommt dann in den positiven Bereich rein. Hätte man die Kürzung nicht gehabt, siehe 2009, wäre der Wert auch nicht positiv gewesen. Das zweite Treiber ist, wenn man dann in den positiven Bereich reinkommt, da kommt man natürlich mit größerem Volumen noch positiver rein. Ja. Das heißt, das Wachstum von 3,8 Gigawatt letztes Jahr auf 8 Gigawatt ist ein massiver Treiber. Ja. Ich habe ja auch im Lauf der Präsentation kurz erwähnt, dass wenn wir die Zahlen der Übertragungsnetzbetreiber zugrunde legen würden, dann wären die Zahlen noch viel höher, weil die Zuberraten höher ist.
Mhm.
Und ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Treiber, denke ich, die wir sehen. Ein Treiber fällt mir jetzt gerade noch ein, der könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Wir haben bei allen Anlagen bis zum Jahr 2009 mal zugrunde gelegt, dass die 30 Jahre am Netz sein können, und haben ab dem Jahr 2010 aufgrund besserer Qualität, längerer Erfahrung angenommen, dass hier vielleicht das Ganze auf 35 Jahre springt. Ich halte es nach wie vor für sehr konservativ. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die alten Anlagen gut und gern 35 Jahre laufen können. Aber es ist halt ein Mittelwert, und es hat wieder auch so ein Thema für konservativer Ansatz, dass man eher etwas vorsichtiger an das Thema rangeht. Aber wir haben ja entsprechende Absicherung, 25 Jahre Leistungsgarantie der Solarmodule, sodass 30 bis 35 Jahre nun definitiv nicht aus der Welt ist. Was wir aber immer zugrunde gelegt haben in all diesen Berechnungen ist, dass wir zumindest einmal in der Laufzeit dieser Anlagen einen Wechselrichtertausch haben.
Okay. Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, nämlich wie stark der Effekt wäre, wenn man 2010, ich glaube, es in den Annahmen unten in Anmerkung steht, 2008 bis 2011 35 Jahre angenommen.
Mhm.
Wie groß die Zahlen wären, wenn man diese Laufzeitverlängerung nicht annehmen würde?
Also wenn man jetzt nur sagen würde, nach 20 Jahren baut man die Photovoltaikanlagen wieder ab.
Nee, wenn man einfach auf 30 Jahren konstant bleibt, statt auf 35
dann Jahren. Würden die einfach ein bisschen niedriger ausfallen, aber an den grundsätzlich positiven Entwicklungen ändert sich dann nichts.
Ja.
Also das sind schon die Treiber, Absenkung der Einspeisevergütung, wahrer Wert der Photovoltaik und die entsprechend lange Laufzeit, die spielt da schon eine Rolle. Ich persönlich glaube, dass es durchaus auch möglich ist, dass die über 35 Jahre laufen. Habe ja selbst mit einzelnen Anlagen schon weit über 20 Jahre Erfahrung. Ich glaube, dass das insgesamt sehr konservativ ist. Wir haben das auch nochmal gebenchmarkt mit externen Experten, oder Etikani hat das getan. Das ist, glaube ich, ein relativ valider Ansatz. Und klar, wenn man das jetzt auf 30 Jahre rechnet, da käme halt ein etwas niedrigerer Wert raus. Wir haben es aber, ich habe die Zahlen allerdings jetzt nicht parat, was da rauskäme. Ich glaube, auch ETK hat sich wahrscheinlich jetzt nicht ausgerechnet, ja.
Okay. Wobei andere entgegenhalten würden, dass natürlich nur ein bestimmter Teil des Marktes 30 Jahre hält und andere Module schon eher
runtergenommen, ausgewechselt werden müssen.
Ja, aber da kann ich gegenhalten, dass zumindest aus meiner jetzt nicht sehr kurzen Erfahrung eigentlich Probleme bei Solarmodulen, wenn sie auftreten, in den ersten bis zu maximal 3 Jahren auftreten.
Mhm.
Das heißt, man weiß immer sehr, sehr schnell, ob da was ist. Und auch aus meinen Erfahrungen aus den 90ern, jetzt auch aus dieser Zeit, ist, dass dann eigentlich immer auch die Hersteller die entsprechenden Module getauscht haben, ersetzt haben. Das war mal AEG Telefunken, ein Vorgänger von Schott Solar, der mit Zellverbindern Schwierigkeiten hatte in den 90er Jahren. Das ist dann später in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, Kyocera gewesen, die mal ein Serienproblem hatten, das ist aktuell First Solar. Da ist auch die Erfahrung, dass dann diese Probleme immer gelöst worden sind. Und wenn die Anlagen einfach lang genug wirklich draußen sind und diese, sage ich mal, kritische Phase, wo sich dann solche Fehler manifestieren, von 3 Jahren überschritten ist, dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum die dann auch von mir aus 35, 40 Jahre oder länger laufen sollen. Dann ist das einzige Problem tatsächlich mal Delaminierung oder Diffusion von irgendwelcher Feuchtigkeit in die Module. Aber das führt dann auch eben zu einer langsameren Degradation. Und ist natürlich immer dann auch die Frage, wann ist denn der Punkt, wo ich die Anlagen vom Netz nehme? Wenn ich jetzt mal sage, okay, auch ab dem Jahr 21 geht die Degradation weiter, aber wenn ich dann für ein paar Cent pro Kilowattstunde Photovoltaikstrom produzieren kann, dann ist es natürlich vielleicht eine kaufmännische Entscheidung, dass ich jetzt sage, naja, ab 80% baue ich es dann ab oder ab 70%. Das ist dann immer natürlich noch ein Grenzfall, wo dann jemand sagt, naja, jetzt ist ja auf dem Dach, die produziert Strom und ich Geld dafür, und ob die jetzt noch 75% oder 85% und 90% der Leistung bringt, ist mir egal, ich lasse sie laufen, solange bis sie auseinanderfällt. Oder man sagt, naja, jetzt tue ich mir was Neues drauf. Das kann man natürlich nicht individuell entscheiden, aber wir haben das natürlich schon auch berücksichtigt, und ich glaube, die Grenze, die wir angesetzt haben, ist dann wirklich 80% der Leistungsfähigkeit der Module, dann wird ausgetauscht. Aber es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, dann lasse ich es einfach weiter oben, ja.
Okay. Und letzte Frage, nicht inhaltlicher Natur. Warum hat das Phoenix beauftragt? Wieso hat das nicht der Bundesverband Solarwirtschaft gemacht?
Also wissen Sie, wir kennen ja meine Bauchschmerzen. Wir haben ja da immer mal wieder drüber geredet. Und ich denke, wenn man Bauchschmerzen hat, muss man irgendwann ein Medikament dagegen nehmen.
Mhm.
Für uns ist es wichtig, dass es jemand macht.
Ja.
In dem Fall hat es Phoenix gemacht. Und natürlich sehe ich, dass man das Thema jetzt dann auch an andere Institutionen übergeben muss. Wahrscheinlich nicht mal an den BSW, sondern eher an den BEE, denn diese Betrachtung wird man vielleicht nicht isoliert für die Photovoltaik machen können, sondern man wird auch die anderen erneuerbaren Energieträgern eigentlich so eine Analyse unterziehen müssen, und da wird sich, denke ich, auch dann ganz unterschiedliche Ergebnisse ergeben, je nachdem, wie dezentral oder zentral die Struktur ist, die für die Energieerzeugungsarten gewählt wird. Also ich denke, wenn man wirklich ein neues Berechnungsmodus aufsetzt und sagt, nee, der Börsenpreis ist es eigentlich nicht, dann muss man das natürlich fairerweise für alle erneuerbaren Energien machen, und dann springt es von der Phoenix auf einen BEE vielleicht oder höher auf die politische Ebene, und wir sind sozusagen eigentlich nur der Impulsgeber für eine Entwicklung, um eben aufzuzeigen, dass hier etwas nicht korrekt läuft.
Glauben Sie, Wind ist volkswirtschaftlich positiv?
Da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Wir haben es auch nicht untersucht. Wir haben den klaren Fokus auf die Photovoltaik gehabt, weil wir ja als Photovoltaikbranche und das Unternehmen natürlich massiv in der Kritik sind. Ja, die Umlagen steigen massiv wegen euch, euer Anteil an der Photovoltaik, an der Stromerzeugung ist so gering, die Kosten sind so hoch, wir wollten da einfach mal was dagegen halten. Was es für andere erneuerbare Energien bedeutet, war überhaupt nicht Inhalt der Studie. Wir wollten speziell mal für die Photovoltaik beleuchten. Wir haben ja auch durchaus in den letzten Wochen einige Studien gesehen, die sich generell auf den positiven Nutzen, gesellschaftlichen Nutzen der erneuerbaren Energien insgesamt konzentrieren. Wir wollten jetzt speziell auch mal was machen für den Bereich Photovoltaik und sagen, ja, nicht nur für die erneuerbaren Energien insgesamt, sondern auch speziell für die Photovoltaik ergibt sich da schon ein positiver Wert.
Okay, vielen Dank, Klaus Studie.
Nächste Frage kommt von der Frau Katharina Koleva von der WestLW.
Guten Nachmittag, guten Tag,
ja, hallo, Frau Koleva
von der WestLW. Ich habe 2 Fragen und eine kritische Anmerkung, wenn ich darf.
Klar.
Also vielleicht fangen wir mit der kritischen Anmerkung, da gibt es möglicherweise Verständnisprobleme. Also ich finde es interessant, dass Sie fordern, dass die Photovoltaik auf Vollkostenbasis verglichen wird. Ich denke, das ist ein das ist gerechtfertigt, dass man das stellt. Ich meine auch, dass die Stromerzeuger, die neue Kraftwerke online bringen, es auch gerne hätten, wenn man auf Vollkostenbasis vergütet wird. Das ist nicht nur ein Problem der Photovoltaik. Wenn Sie die Diskussion über Nuklear in UK vielleicht ein bisschen mitverfolgt haben, dann sehen Sie, dass Nuklear genau dieselben Probleme hat, nämlich dass man den Strom auf Grenzkostenbasis verkaufen muss, wo doch die Investition so groß ist. Aber eigentlich die EEG-Umlage soll ja die Kosten decken. So war mein Verständnis, zwar die Kosten der Übertragungsnetzbetreiber, die zumindest eine monatliche Bilanz aufstellen, wie die Kosten sich verhalten. Die waren Ende September, glaube ich, bei 1 Milliarde minus, weil eben stärker zugebaut wurde. Jetzt ist es so, dass Sie haben sicherlich recht, dass die Annahmen des Leipziger Instituts jenseits von Gut und Böse sind mit diesen 9,5 Gigawatt. Die sind da sehr statistisch rangegangen und haben einfach gesagt, sie hatten in der Vergangenheit zu wenig geschätzt und haben das draufgepackt.
Ja.
Aber ich meine, im Grunde genommen kann es ihnen dann egal sein, denn der Verlust, der dieses Jahr gemacht wurde, weil man zu wenig geschätzt hat, nämlich mit 2 Gigawatt, kalkuliert hat bei Solar, der wird sich ja nächstes Jahr ausgleichen. Dann hat man auf einmal einen Überschuss bei den Übertragungsnetzbetreibern und dann fällt die Umlage 2012 entsprechend geringer aus, weil man dann das abzieht von den Kosten, die man für 2012 kalkuliert. Also wieso die Aufregung?
Wenn Sie die Grafik nochmal auf der Seite 6 anschauen mit den oben drüber steht eine adäquate Bewertung der PV und der erwartete Zubau ergibt 18-24% niedrigere PV-EEG-Umlagen. Das ist bei mir auf der Seite 6.
Ja.
Habe das auch nochmal gerade auf dem Bildschirm geholt. Da sehen Sie, dass wir gerade diese 0,25 Cent Erhöhung oder Nachschlag, Nachholung 2010 in unserer Betrachtung überhaupt nicht berücksichtigt haben. Wir fangen eben drunter an, der Strich geht drunter bei den 1,67 und wir sagen, das lassen wir mal komplett außen vor, weil das ist sozusagen eine Nachholung, hat nichts mit dem Jahr 2011 zu tun, sondern wir schauen mal nur, was bedeutet das für das Jahr 2011, wo könnte die Vergütung tatsächlich liegen und eben deutlich niedriger. Und diese Absenkung ergibt sich, egal ob ich jetzt die Nachholung rechne oder nicht, und das Problem mit den zu hohen Differenzkosten habe ich 2010, 2011, die habe ich ja nicht schon immer seit Photovoltaik gibt, seit eben der Referenzpreis der Börsenpreis ist. Es wird so sein, dass dann natürlich, wenn der Zubau nicht so stark ist, also deswegen kann man die Frage hinter den 0,1 Cent stellen, dass man sagt, ja, jetzt habt ihr 1,38 ausgerechnet, sind dann die 24% adäquater Preis und geringerer Zubau denn wirklich realistisch, denn das gleicht sich ja aus. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist jetzt auch keine Forderung von uns. Wir haben nur mal versucht aufzuzeigen, wenn man vielleicht nicht mit ganz so aggressiven Werten rangeht an den Markt, was das dann noch als Delta bedeuten würde. Das heißt, wenn der Zubau etwas geringer ausfallen würde, dann würde auch die Differenzkosten etwas geringer ausfallen. Wenn es mal zu hoch geschätzt wäre, dann haben Sie recht, dann wird es in den Folgejahren ausgeglichen, dann wäre es 2012 auch entsprechend niedriger. Aber es ändert nichts an der Grundaussage der Studie, dass eigentlich der Wert der Photovoltaik nicht adäquat berücksichtigt ist und der Börsenpreis kein geeigneter Maßstab ist. Und die 0,25, die wir da mitziehen, das ist halt eine Geschichte aus der Historie heraus, die sich vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder ausgleicht. Dann kann es aber für die Photovoltaik auch schon entsprechend spät sein, denn nächstes Jahr haben wir eine EEG-Diskussion und am 15. Oktober nächsten Jahres werden die Übertragungsnetzbetreiber die nächsten Umlagen dann veröffentlichen und dann ist es eigentlich zu spät zu sagen, ja, der einzig positive Effekt, den ich habe, ist, dass wir vielleicht 2012 die 10 Cent, 0,1 Cent weniger haben. Das wird dann niemand mehr interessieren.
Gut, aber die Absicht oder die Funktion der EEG-Umlage ist es ja nicht, eine langfristige Rentabilitätsrechnung aufzustellen, sondern es ist ihre Aufgabe ist es, die jährlichen Kosten zu decken, die bei den Übertragungsnetzbetreibern anfallen. Und die wären wahrscheinlich auch froh, wenn sie auf Vollkostenbasis verkaufen könnten. Können sie aber nicht, denn sie müssen, denn sie haben letztlich nur den Zugang zu der Börse und da gibt es nun mal nur die oder sehen Sie das anders?
Nee, das sehe ich komplett anders. Also erstens mal ist es so, das, was den Zugang zur Börse mit angeht, ich habe ja schon erwähnt, dass nur 20-23% des Stroms über die Börse gehandelt wird. Das heißt, der Anteil ist relativ so klein, dass die Mehrheit des Stroms extern gehandelt wird über langfristige Verträge, sich zwar am Börsenpreis anlehnt, aber nicht unbedingt was mit der Realität da draußen zu tun hat. Gestern bei der Pressekonferenz hat Etikani auf eine Frage geantwortet, dass die Stromgestehungskosten beim Kunden, also sozusagen vor der Haustür des Endkunden,
inklusive Marge der Übertragungsnetzbetreiber, inklusive Marge der Energieerzeuger, eigentlich 8,7 Cent im Jahr 2009 war. Mhm. Das heißt, weit, weit höher als der Börsenpreis, wo ja eigentlich eher die Energieversorger von sich aus entscheiden, welche Anlagen sie jetzt sozusagen über die Börse anbieten. Da können sie teure Anlagen anbieten, da können sie günstige Anlagen anbieten. Es liegt ja eher in der Entscheidung der Energieversorger, zu sagen, welche biete ich denn an der Börse an, um dann natürlich auch einen Einfluss auf den Börsenpreis zu haben. So wie natürlich alle erneuerbaren Energien einen massiven Einfluss auf den Börsenpreis haben, weil deren Grenzkosten null sind und sie nach dem Merit-Order-Effekt den Börsenpreis schlichtweg nach links schieben und damit über die Zeit vielleicht in den nächsten paar Jahren sämtliche konventionellen Kraftwerke rausdrängen werden. Ich denke, einen fairen Preis hat man erst dann, wenn theoretisch der gesamte Strom über die Börse gehandelt ist und damit sind wir meilenweit weg und da ist auch nach meiner Ansicht der Börsenpreis eben nicht adäquat, um irgendeine Bewertung aufzutun.
Ja, das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Ich denke, es wäre einfacher, die Photovoltaik auf Forward zu verkaufen, das, was Sie ansprechen, eben nicht nur über die Börse, sondern in bilateralen Verträgen auf Forward, wenn man die Planbarkeit der Photovoltaik einschätzen kann. Ich denke, damit haben auch die Übertragungsnetzbetreiber ihre Probleme. Sie haben in der einen Folie, das ist bei mir Seite 9, also bei Ihnen wohl 7, mit der Einbeziehung von Umweltkosten diese Kapazitätskosten von 1,1. Sie überwachen ja im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit Photovoltaikanlagen. Wissen Sie ungefähr, wie gut vorhersehbar die Photovoltaik ist? Wie viel man eigentlich bei einer Photovoltaik, wenn man ein großes Photovoltaikportfolio hat, wie viel man davon durch Backup-Systeme absichern muss, damit man immer auf der sicheren Seite ist, was Stromversorgung angeht?
Also wir haben vielleicht auch nochmal eine Anmerkung zu Ihrer letzten Frage. Wir haben ja diese Netzkosten und die Positionen der Übertragungsnetzbetreiber durch die Photovoltaik ja durch Netzkosten oder auch Netzeinsparungen ja auch mit berücksichtigt. Das heißt, wir haben die auf beiden Seiten auch berücksichtigt, die Position. Ich meine, deswegen haben wir Ethikane gewählt, deren Hauptjob normalerweise ist Beratung der großen Energieversorgungsunternehmen. Ja, die sind bei der EnBW, bei der E.ON, bei der RWE, das sind eine deren wichtigster Berater. Das heißt, die wissen eben, wie die Netze funktionieren und sind deswegen auch einen komplett anderen Ansatz gegangen, als den man normalerweise auch immer findet. Das heißt, dass sie wirklich auch geguckt haben, was kostet denn die Photovoltaik an Schattenkraftwerken, was brauchen wir denn als Backup und so weiter, um das auch entsprechend auszugleichen. Was die Visibilität der Photovoltaik mit angeht, ich denke, hier kann man im Augenblick gut und gerne sehr präzise auf 3 Tage im Voraus planen. Das heißt, man kann genauer planen als beispielsweise bei der Windenergie.
Ja.
Da schauen wir jetzt auch nicht einzelne Anlagen an, sondern guckt man sich natürlich ein Cluster an und sagt, okay, was ist in dem Bereich installiert, wie wird sich das Wetter auch entwickeln. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut im Augenblick vorhersagen und zumindest dann auch schon mal sagen, aha, dann und dann habe ich den Regelenergiebedarf, da brauche ich die und die Backup-Kapazitäten. Am Ende des Tages ist natürlich die Photovoltaik nicht allein auf dieser Welt, sondern es gibt eben andere erneuerbare Energien, die teilweise die Lücken der Photovoltaik ausgleichen. Ich glaube, was man bei solchen Mechanismen dann braucht, ist natürlich mal, aha, was macht den Wind, was macht Photovoltaik in den nächsten Tagen, was kann Biomasse ausgleichen oder andere erneuerbare Energieträger und was müssen wir dann konventionell auch eben noch tun. Ich kann Ihnen die Berechnung nicht nachvollziehen, weil ich da nicht der Experte bin. Ich verlasse mich da auf Ethikalen, die das ordentlich gerechnet haben. Aber weil die eben aus der energiewirtschaftlichen Denke kommen, haben die solche Kosten eben auch entsprechend berücksichtigt. Deswegen denke ich schon, dass diese Vollkostenbasis eine faire ist. Und wenn ich mir dann eben anschaue, dass eben die Stromgestehungskosten beim Endkunden inklusive Marge eigentlich 8,7 Cent waren, dann unterstützt es mich eigentlich auch in der Meinung, dass mit den Zahlen, die wir hier zugrunde legen, zum Beispiel eben konventioneller Erzeugungspreis inklusive Marge vor der Haustür des Endkunden mit 9,3 Cent auf der Niederspannung berechnet. Das ist eben bei mir auf dieser Folie Seite 9 links unten NS, ja, wo die 9,3 liegt. Dann sieht man schon, dass man doch ein ganz schönes Stück weit weg ist von den aktuellen Börsenpreisen.
Ich bezweifle eigentlich, dass die Übertragungsnetzbetreiber eine variable Stromerzeugungsquelle durch eine andere absichern wollen. Das heißt, gucken möchten, dass sie einen eventuellen Ausfall bei Solar, ob sie den durch Wind ausgleichen können. Dann kriegen sie doppelte Unsicherheit rein. Aber wenn Sie jetzt in Ihrem Geschäft, Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich frage nochmal, vielleicht habe ich die Frage nicht klar gestellt, wenn Sie für die nächsten 3 Tage mit 800 MW Leistung rechnen, wissen Sie dann, dass Sie zu 80% dann wirklich oder dass sie zu 100% immer bei mindestens 700 landen. Das heißt, dass sie so eine Variabilität von 100 MW bei ihrer Produktion haben. Das wäre so die Frage, meine Frage.
Also ja, wir geben ja, wir ist ja nicht ein Ziel unserer Wartungs- und Betriebsführung, jetzt eine Ertragsprognose zu geben, also einen Blick in die Zukunft, sondern wir gucken auf die aktuelle Situation, auf die Vergangenheit. Das ist also nicht Aufgabe dieser Bereiche. Aber ich habe mal eine Studie gelesen vor einiger Zeit für Leute, die sich eben für um solche Vorhersagen im erneuerbaren Energienbereich kümmern. Ich weiß nicht, ob es Fraunhofer IWES war oder Meteokontrolle, das weiß ich nicht mehr. Da kam eben diese Planungssicherheit auf 3 Tage. Und dass sich die Übertragungsnetzbetreiber damit befassen müssen, denke ich, liegt eigentlich auf der Hand. Dieser Wechsel von einem zentralisierten zu einem dezentralen Energieversorgungssystem in Richtung Smart Grids müssen diesen Weg mitgehen, und es ist natürlich auch der gesetzliche Rahmen dafür zu geben und zu sorgen dafür, dass die das tun. Die Weichen gehen in die Richtung, und ich sage jetzt mal, alle die, die ihre Netze verkauft haben bis jetzt, also von der E.ON bis hin zu, ja, wer hat noch alles verkauft, ich glaube Vattenfall und so weiter, die haben das natürlich schon im Wissen übernommen, dass sie eben hier strukturelle Änderungen auch brauchen. Und sie wissen natürlich auch, dass ihre ehemaligen Geschäftspartner oder ehemaligen Mütter, wie jetzt eine E.ON oder eine RWE, auch riesengroße Windparks machen, meistens offshore, und dann natürlich auch mit riesen Windkapazitäten ins Netz gehen. Das heißt, sie sind natürlich damit von ihrer eigenen Historie ja schon mit fluktuierenden Energieverbrauchern eben konfrontiert. Und da ist die Windenergie aus meiner Sicht viel problematischer. Die jährlichen Fluktuationen sind sehr viel höher. Schauen Sie mal nur die schwachen Windjahre der letzten Jahre, wo die Prognosen verfehlt worden sind. Die Probleme haben sie in der Photovoltaik eigentlich nicht. Die Bandbreite der Schwankungen ist sehr viel geringer, die Verlässlichkeit ist sehr viel größer, und allein dadurch, dass sie größere Flächen mit der Photovoltaik abdecken, dadurch, dass sie dezentraler ist, können sie eben auch viel besser Schwankungen ausgleichen. Also wenn sie hochkonzentriert jetzt offshore Windanlagen hinsetzen und dann bläst halt in der Nordsee keinen Wind, dann hat man halt Pech gehabt. Ja. Aber wenn wir haben ja eigentlich so den Ansatz, dass wir in ganz Deutschland entweder komplett gedeckte Wolkendecke haben, die sich plötzlich ändert, oder strahlenden Sonnenschein, der sich plötzlich ändert, sowas haben wir ja nicht mehr. Das lässt sich ja mittlerweile gut vorhersagen. Ich glaube, da ist die Photovoltaik meiner Meinung nach wesentlich weniger kritisch als der Wind. Aber natürlich, klar, da haben Sie recht, wir können jetzt nicht die Photovoltaik isoliert betrachten. Deswegen wollen wir den Diskussionsanstoß geben, auch in Richtung anderer Verbände, dieses Thema auch aktiv aufzugreifen. Ich habe auch schon in den letzten Wochen mit dem Präsidenten des Bundesverbands Windenergie gesprochen, habe gesagt, da kommt was von unserer Seite aus. Wir werden es auch beim Bundesverband Windenergie mal vorstellen, um die auch dafür zu sensibilisieren, dass man sich das Thema mal auch von der Windenergie her genauer anschauen muss.
Und ein letzter Punkt, wenn ich darf. Ich fand es sehr interessant, dass Sie auf dieser Studie, auf dieser Berechnung auf der Folie 7 bei Ihnen Six-Module herangezogen haben. Das steht unter Fußnote 2. Können Sie was dazu sagen? Wieso man sich ausgerechnet für eine Technologie entschieden hat, wo die Produktionskosten noch gar nicht gesichert zu sein scheinen?
Ja, gut, Etikani hat ja viele Untersuchungen schon gemacht in der Richtung, hat auch mit Zellherstellern, Modulherstellern schon Kostenmodelle durchgespielt, kommt also mit einem riesen Rucksack an Know-how und Informationen bei uns hier an und hat dann mit unserer Hilfe und nochmal auch natürlich gebenchmarkt durch externe Experten, durch Rücksprache nochmal bei Modulherstellern einfach für die 3 wesentlichen Szenarien, CESI, Cadmium Tellurid und SIX, die Kostenkurve der nächsten Jahre mal berechnet, und da kommt tatsächlich raus am Ende des Tages, dass SIX da 2020 die Nase vorn haben könnte vom Kostensenkungspotenzial her, aber ich kann Ihnen auch sagen, die echten Unterschiede zwischen den einzelnen Technologien sind sehr, sehr minimal. Das heißt, wenn man jetzt dann stattdessen CESI oder CATL genommen hatte, da wäre man dann vielleicht in der Aussage noch einen Tick nach oben gegangen. Es ist natürlich schon jetzt eine der Fallbetrachtung, wo man sagt, okay, jetzt nimmt man dann wohl eine der günstigeren Technologien her, auch, sage ich mal, durchaus mit einem Wachstum der potenziellen Hersteller, die man wohl 2020 bei den führenden Unternehmen haben wird, und hat da mal die Kostenkurve abgebildet. Aber vielleicht Hintergrund für Sie eben, das Delta zu den anderen Technologien ist eher klein.
Auch zu den kristallinen Standards?
Auch zu den kristallinen, okay. Ja. Also so gesehen relativ offene Potenzialsituation auch für die nächsten 10 Jahre vielleicht.
Gut, vielen Dank.
Bitte.
Die nächste Frage kommt wieder von Herrn Götz Fischbeck von der DHF Bank.
Ich würde auch sagen, Herr Fischbeck, dass wir das jetzt dann auch als letzte Frage nehmen, weil wir jetzt schon eine Stunde haben. Denke ich, okay. Nehmen wir Ihre Fragen zuletzt und danach machen wir Schluss.
Meine Frage bezieht sich nochmal auf die Folie 8, wo es eben darum geht, den Wert der installierten Kapazitäten zu betrachten. Mhm. Und praktisch diese grauen Kästen geben ja den positiven Beitrag wieder. Und da habe ich bei dem einen, wo die Nummer 6 drunter steht, insofern eine Frage. Die anderen, die Sie aufweisen, da sehe ich sehr wohl, dass es sozusagen ein volkswirtschaftlicher Nutzen ist, also dann dem alle teilhaben. Der Wert der PV-Stromproduktion nach Ablauf der Einspeisevergütung, der steht natürlich nur dem Eigentümer der PV-Anlage. Er wird ja den Strom nicht umsonst einspeisen. Er wird entweder selber verbrauchen oder ihn dann eben anderweitig vermarkten. Insofern sehe ich sehr wohl, dass man dann eine höhere Rendite der Anlage für den Anlagenbesitzer, allerdings den volkswirtschaftlichen Nutzen, sozusagen an dem die Allgemeinheit, also auch die, die keine PV-Anlagen selber besitzen, das, also insofern sehe ich den Punkt deutlich anders als die anderen drei, die Sie dort positiv ins Feld führen.
Ja, der Punkt ist berechtigt, der ist an sich berechtigt, aber er heißt implizit auch, obwohl Sie es so in der Studie nicht finden, dass wir natürlich schon der Meinung sind, hier ist ein enormer gesellschaftlicher Nutzen und meine private Meinung ist, dass der Profiteur nicht allein der Anlagenbetreiber sein kann, denn der hat seine Rendite gemacht in den ersten 20 Jahren mit der EEG-Vergütung und er soll in den Folgejahren sicher motiviert werden, die Anlage weiter zu betreiben, aber die Anlage wird für einen Bruchteil der Kosten Strom produzieren, für ein paar Cent, da sehe ich keine Notwendigkeit, dann eben den vollen Marktpreis dann noch in Richtung Anlagenbetreiber zu geben, sondern ich sehe hier natürlich ein klares Potenzial, auch für den Gesetzgeber aktiv zu werden, um sich spätestens bei der übernächsten Novellierung Gedanken drüber zu machen, was denn nun passiert, wenn die ersten Anlagen aus dem EEG rausfallen, und das wird ja 2020, 2021 der Fall sein, wie man denn dann eben auch da was abschöpfen kann, damit der seine Anlage weiter betreibt, aber damit die Gesellschaft als solche auch profitiert. Ich sehe hier wirklich einen Kuchen, den es zu verteilen gilt, aber Phoenix wollte jetzt nicht als mittelgroßer Systemintegrator jetzt Vorschläge in Richtung der Politik machen, wie der Kuchen geteilt wird. Aber hier ist eine klare Aufforderung in Richtung Politik zu sagen, überlegt euch, was danach passiert und teilt den Kuchen. Denn wir sind ja auch.
Insofern ist diese Säule aber tatsächlich ein bisschen anders zu sehen als die anderen dreien aus aktueller
Sicht. Ne? Sie würde jetzt, sage ich mal, die 19% Differenzkosten nicht unbedingt. Also ich denke, die ersten zwei Differenzkostenvermarktung über die Börse senken ja die Umlage für die Endkunden. Die nächste senkt wieder die Umlage für die Endkunden. Die dritte ist noch ein Thema, wo ein Upside da ist für den Anlagenbetreiber, aber geht auch zurück in Richtung Gesellschaft, also niedrigere Kosten, soziale Leistungen, die finanziert werden können. Und der letzte Balken natürlich ist ja unmittelbar, Steuereinnahmen, ist ja ganz klar allgemeine Steuereinnahmen. Also wir stellen uns sicherlich die Verteilungsfrage bei dieser Spalte 6, die kann man sich berechtigterweise stellen. Und das werde ich auch proaktiv so kommunizieren. Ich gehe nicht davon aus, dass die der Anlagenbetreiber abschöpfen sollte, wie wir ja insgesamt unsere Studie auch komplett anders aufgebaut haben, als viele andere Studien, die Sie sehen, da ist immer der fokussierte Blickwinkel aus dem Blickwinkel des Endkunden, aus dem Blickwinkel sowieso, aus der Industrie. Wir machen es ganz neutral und gucken nur drauf und sagen, okay, da gibt es viele Player in dem Feld, da gehört der Staat und die Kommunen und auch die Länder mit dazu und wir gucken mal, wie entwickelt sich denn ganz neutral und wer kann denn dann davon profitieren. Deswegen ist auch der Ansatz zu sagen, wir gehen mal über die Vollkosten runter, schauen, wenn wir Äquivalenz haben, aber dann, lieber Staat, kannst du deine 40% Steuer draufhauen und du Kommune kannst deine Konzessionsabgaben draufhauen, du verlierst da nichts. Glaube ich, ist eigentlich auch eine wichtige politische Message, über die sich bis jetzt noch keiner Gedanken gemacht hat, weil da war ja immer, ja, Endkundenstrompreis ist Netzparität, auf der anderen Seite haben wir den Börsenpreis, eine Riesenklaffung zwischen den 23 Cent und den 5 Cent in Leipzig und keiner hat bis jetzt gesagt, wie man die Lücke zukriegt. Und wir sagen halt jetzt mal, wie man die Lücke zukriegt.
Okay, danke.
Gut, bitte. Okay, gut, dann denke ich, haben wir jetzt eine gute Stunde. Freut mich, dass es doch so viel Interesse gefunden hat. Es ist ja wirklich auch eine komplexe Materie oder wie mir gestern ein Journalist gesagt hat, etwas sperrig. Das ist es zweifelohne. Das ist ja vielleicht auch wirklich der Grund, dass gerade die Infragestellung der Differenzkosten bis jetzt auch von niemandem gemacht worden ist, dass wir da auch die Ersten sind, die grundsätzlich mal die Berechnung der Differenzkosten infrage stellen. Ich wünsche mir natürlich, dass das jetzt in der öffentlichen Diskussion auch weiter fortgeführt wird, dass es auch einen Effekt hat, dass es bei den politischen Meinungsbildern ankommt und dass es uns gelingt, in den nächsten Jahren den fairen Wert der Photovoltaik und hoffentlich auch der anderen erneuerbaren Energien in dem Differenzkostenberechnungsmodell zu verankern. So gesehen bin ich am Ende des heutigen Conference Calls. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Auf Wiederhören.